eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 24. Folge Och eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, sprechen heute über die teuerste deutsche Serie bis dato, die Literaturverfilmung Der Schwarm nach Frank Schätzing. Zu sehen tatsächlich im ZDF. Kann das alte deutsche Fernsehen internationaler Blockbuster? Ursprünglich deutschsprachig und Blockbuster, blub, darauf versteht sich Oscar-Preisträger Christoph Waltz, um dessen merkwürdige Aura die amerikanische Amazon-Serie The Consultant gestrickt ist. Kann der Mann mehr als Psychopath, fragen wir uns. Schließlich reden wir noch über die französisch-britische Serie Liaison mit Eva Green und Vincent Cassel bei Apple TV+. Kann man einen europäischen Serienerfolg kalkulieren und ist das in diesem Hochglanz-Thriller geglückt? Schließlich haben wir am Ende unserer letzten Sendung vor einer diesmal vierwöchigen Pause noch einen ganzen Batzen Screenshots, unter anderem mit einer späten Würdigung der für den Grimme-Preis nominierten ZDF-Serie Neuland, die vor allem ich zum Jahreswechsel sträflich übersehen habe. Wir haben das Buch Der Schwarm, lieber Jan, beide nicht gelesen, habe ich in unserem kleinen Mailwechsel vor der heutigen Sendung festgestellt, womit wir wahrscheinlich fast zu einer Minderheit gehören. Meine Frage an dich, warum hast du das Buch nicht gelesen?
Ha, weißt ja, also warum habe ich es nicht gelesen? Ich glaube, ich bin generell kein so großer Freund von so Blockbuster-Literatur, deswegen fand ich es auch ein bisschen interessant, dass du überhaupt das Wort Literatur zu verwenden, weil das hat irgendwie sowas Distinguiertes. Der Begriff allein, das ist, finde ich, gar keine Literatur, das ist irgendwie so Actiongeschreibe. Habe ich überhaupt keinen Bezug zu. Und ich glaube, als ich habe vor vielen Jahren mal eine Schätzing-Verfilmung gesehen bei RTL.
Der Krimi, ne?
Ein Krimi.
Ich habe ihn nämlich auch mal interviewt wegen so einer Krimi-Reihe, da war es eigentlich ziemlich übel.
Ja, er fand es aber, er meinte, er hat es richtig geil. Und das war wird so mit Mischa Maticevic und Melita Furutan.
Ja,
und
ja, die, genau. Obwohl, nicht stimmt, es war gar nicht so schlecht, aber es war.
Boah, ich habe das damals gesehen und ich habe gedacht, die verarschen mich. Also es war so unter anderem die schlimmste Hate-Sex-Szene seit Erfindung der menschlichen Begattungskultur, ja. Wo die irgendwie erst geboxt haben im Ring und dann gevögelt und das war so lächerlich. Und da habe ich gedacht, wenn der das gut findet, also wenn das ungefähr das Niveau seiner Literatur in Anführungszeichen erfüllt, dann muss ich das nicht lesen. Deswegen habe ich auch Der Schwarm nicht gelesen. Wobei ich glaube, ich habe jetzt viel darüber gelesen, auch über das Buch. Das ist schon anerkannt, also von der Schreibtechnik her, von den Spannungsbögen her und sowas, sehr anspruchsvolle Actionliteratur.
Bei mir ist es ja einer der Gründe, warum ich nicht gelesen habe. Und der Hauptgrund erstmal ist, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Also 4 Millionen Mal hat sich das Ding verkauft, seit es vor 19 Jahren rausgekommen ist.
In Deutschland.
2004. Na, ich glaube wahrscheinlich sogar weltweit. Ja. Ich habe nur die Zahl gelesen, hat sich bis heute 4 Millionen Mal verkauft, ist in 27 Sprachen übersetzt und ist damit mit einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Romane in den letzten Dekaden, also überhaupt weltweit. Und das ist natürlich auch der Grund gewesen, warum die Filmrechte so heiß begehrt waren. Und die waren so heiß begehrt, dass ja mal 2006 war das, glaube ich, James Cameron und Uma Thurman da sich zusammengetan haben. Oder Uma Thurman hatte, glaube ich, mal die Rechte und man erwartete eigentlich so einen Blockbuster. Mhm. Interessanterweise ist das Ding jetzt irgendwie zum deutschen Fernsehen zurückgekommen, ZDF. Und die haben jetzt versucht, einen Blockbuster zu machen, weil das ist ja tatsächlich hat es ja Babylon Berlin als die teuerste deutsche Serie abgelöst. Also der Minutenpreis sind ja 8x45 Minuten, glaube ich, ist höher als bei Babylon Berlin. Und
122.222 Euro.
Ich hab's hast du jetzt gerade im Kopf schnell ausgerechnet.
Habe ich im Kopf
schnell
ausgerechnet,
ja. Gut, aber wir haben was gesehen von der Serie. Wir haben, wie gesagt, den Roman nicht gelesen. Aber Jan, kannst du ja mal erzählen, für die wenigen Leute, die vielleicht noch nicht wissen, worum es in Der Schwarm geht, sag mal, worum es geht und wann es läuft.
Ja, interessant, dass man sich da jetzt trotz allem ja ein bisschen zurückhalten muss, nicht zu viel zu spoilern, weil es gibt wahrscheinlich Leute, die es gucken und vielleicht gibt's und das Buch nicht gelesen haben. Und vielleicht gibt es auch Leute, die jetzt gucken und haben vergessen, wie es im Buch ausgegangen ist. Also es geht los mit einem peruanischen Fischer, der sozusagen die Beute seines eigenen Fangs wird. Das darf man jetzt, glaube ich, sagen, weil das ist innerhalb der ersten paar Minuten. Und fällt ins Wasser, plötzlich formieren sich ganz normale Speisefische, irgendwelche Snapper oder sowas gegen ihn. Und dann nächste Szene oder vorherige, ich habe jetzt die Reihenfolge gar nicht mehr so drauf, da siehst du so eine Ozeanologin, Charlie, gespielt von Leonie Benesch, die in ihrem Labor auf den oder vor den Shetland-Inseln fährt sie raus, nachdem sie irgendwie so eine heiße Nacht mit so einer Kneipenbekanntschaft hatte, und auf dem Meer schwimmt ganz viel Methaneis, was normalerweise, das gibt's so am Meeresgrund, ab und zu löst sich mal ein Brocken, aber ist alles voll, das passiert nicht, alles sehr merkwürdig, und dann greift ein Wal so ein Whale-Watching-Aussichtsboot an, und man merkt irgendwie so in diesen ersten paar Szenen, da braut sich was zusammen im Meer, dessen Bewohner sich so schwarmintelligent versammeln und irgendwas gegen die Menschheit im Schilde führen. Und das ist die Geschichte, die über 6 Folgen ausgewalzt wird.
Ja, mit 8 Folgen, glaube ich.
8 Folgen ausgewalzt wird mit einer sich steigernden Eskalationsspirale. Und dabei so den typischen Katastrophenfilm, Naturkatastrophenfilm-Plot reproduziert. Nämlich am Anfang gibt es so ein paar mahnende Stimmen und die werden nicht so richtig gehört. Es gibt so ein paar Eingangsereignisse, die darauf hindeuten, was bald passiert. Und irgendwann kracht es halt. Und hier kracht es allerdings sehr langsam, weil dieses ganze Gefahrenpotenzial halt unter Wasser spielt und entsprechend auch unter Wasser produziert zu werden hat. Und unter Wasser ist Action einfach naturgemäß durch die Elemente, in denen sich das bewegt, ein bisschen schwieriger mit hohem Tempo zu gestalten. Und das ist im Grunde genommen die Erzählung dieser Serie.
Also man kann es eigentlich in einem Satz zusammenfassen: Der Ozean schlägt zurück oder wehrt sich gegen die Menschheit.
Die Natur schlägt zurück.
Natur schlägt zurück. Insofern ein hochaktuelles Thema, wo man jetzt sagen könnte, das ZDF, also es ist ja eine internationale Koproduktion, und die Idee ist natürlich, das Ding in die ganze Welt zu verkaufen. Es ist ja auch tatsächlich in vielen Sprachen gedreht. Es gibt im ZDF Mediathek, wo das Ganze ja jetzt, ich glaube, die ersten 3 Folgen sind jetzt seit Mittwoch, am 22. Februar verfügbar. Das heißt, ihr könnt jetzt schon gucken, und ich glaube, es kommen im Wochenrhythmus kommen dann immer so 3 Folgen dazu. Genau, also 4 bis 6 kommt dann am Mittwoch 1.3. und 7 und 8 die letzten beiden Folgen am 8.3. Also man könnte eigentlich dem ZDF dazu gratulieren, dass sie jetzt diesen Umweltstoff gerade zu einer Zeit haben, wo das noch viel aktueller und noch viel mehr im Gespräch ist, als es vor knapp 20 Jahren war, als der Schätzing dieses Ding geschrieben haben.
Ja, aktueller ist es nicht geworden. Es war auch schon Ende der 70er Jahre hochaktuell. Wir haben es halt noch nicht gecheckt.
Ja, aber also ich sag mal jetzt ein Zitat und du sagst mir, von wem es ist. Nichts ist mehr, wie es vorher war. Die Welt hat ein kollektives Burnout erlebt. Die Erde scheint sich ein bisschen zu wehren gegen die Menschen und gegen ihr Tun. Weißt du, von wem das ist?
Oh, nee, keine Ahnung. Ist das jemand, ist das ein Philosoph oder ist das eine
Soziologin? Ja, das
Soziologin?
Ist ein Philosoph, der ist aber vor allem bekannt als Fußballtrainer, ist von Jogi Löw. Und der hat das gesagt am Beginn der Corona-Krise im März 2020. Ich habe diese Pressekonferenz damals gesehen, ich habe gedacht, abgefahren, der Löw sagt, die Erde wehrt sich gegen die Menschen.
Ja.
Okay. Und also ich sag mal so, sowas hätte Jogi Löw, der ja 2004 noch nicht Bundestrainer war, sicherlich nicht gesagt. Ich glaube, diese Idee, die Erde wehrt sich gegen den Menschen, was weiß ich, Ahrtal und alles Mögliche, was wir erlebt haben, Erdbeben jetzt gerade wieder, das ist auf jeden Fall aktueller als 2004, als der Schätzing das geschrieben hat.
Also nee, ich wollte auch nicht sagen, dass es
die Dramatik,
es ist natürlich, die Dramatik, es hat zugenommen, aber also wenn du, ich glaube, wir wollen jetzt ja gar nicht so soziokulturell auf die Wissenschaftsebene abzielen, so, aber wenn du Leute vom Fach vor 35 Jahren gefragt hast, wussten die ja, genau natürlich. Das, was heute passiert, wussten die so oder konnten es halt schon berechnen oder abschätzen, so die wir als Spezies und Gesellschaft waren halt nur noch nicht weit genug, uns damit eingehend zu befassen und unsere eigenen Fehler bewusst zu werden. Aber das geht jetzt hier einen Schritt zu weit. Wir sind ja hier bei einem Katastrophenfilm, der, und das ist auch meine Hauptkritik daran, relativ wenig Interesse eigentlich hat an der wissenschaftlichen Disposition dieser ganzen Geschichte. Also es spielt zwar hauptsächlich im Wissenschaftskosmos. Die ganzen sehr, sehr attraktiven Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen beschäftigen sich halt damit und sehen das Unheil kommen und versuchen das halt irgendwie an die Allgemeinheit zu vermitteln. Aber ich glaube, das fürs ZDF mehr als für Frank Schätzing, mutmaße ich mal, sind die wissenschaftlichen Grundlagen dieser ganzen Erkenntnisse da weniger interessant als die Action-Szenen und die Liebesszenen.
Ja, es ist ja, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber Frank Schätzinger hat ja am Anfang ziemlich intensiv mitgearbeitet an der Produktion und hat sich dann irgendwann mit dem Produzenten entzweit und pestet ja jetzt sogar gegen die Serie.
Ja, das ist ja fast schon ein Tagesschau-Thema gewesen.
Ja, also er hat glaube ich, ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, er hat, glaube ich, ein großes Interview in der Zeit gegeben. Mhm. Er hat dann irgendwann gesagt, er hat das Projekt einfach verlassen, weil er sagt, ich bin ausgestiegen in der Hoffnung, dass mich das Resultat trotz allem begeistern wird, tut es nicht. Es pilchert mehr, als es schwärmt. Und er nennt die Produktion zusammengeschusterten Unsinn und ohne aktuelle Relevanz. Also er hat es richtig abgehatet.
Ja, er hat es richtig abgehatet. Das ist auch wirklich ungewöhnlich, dass man sein eigenes. Also ungewöhnlich daran auch, dass er. Entschuldigung, ich habe hier was im Hals. Ungewöhnlich auch, dass er trotzdem seinen Namen nicht weggezogen hat. Also ich glaube, es gäbe in so einer Situation immer noch die Möglichkeit, dass man sich komplett davon distanziert, schon im Produktionsprozess. Hm. Das hat er nicht gemacht. Er hat dann irgendwann gesagt, er macht mal so, vielleicht wird's ja was. Und jetzt hat er gemerkt, es wird nichts. Und das ist aber auch, ich finde es zwiespältig, also auch seine Herangehensweise daran, weil er macht Action, es ist wirklich, also er macht ja große aufgeblasene Thriller, so wie ich ihn wahrnehme in dem, was auch so die Rezeption seiner Bücher besagt. Und er darf sich, finde ich, jetzt zum einen auch gar nicht wundern, was daraus passiert ist, nämlich dieser Thriller-Stoff, der auch auf Wirkung abzielt, das dürfen Thriller. Sie dürfen auch Erotik und Romantik und all sowas da reinpacken, weil sonst triggert es bei den Leuten nicht angemessen. Also du musst halt auch irgendwie Anker werfen in die Gefühlshaushalte derer, die es sehen oder hören oder lesen. Und ich finde, dass tatsächlich auch die Action-Elemente oder diese katastrophalen Elemente daran, wie die Natur zurückschlägt, das ist durchaus auch routiniert gemacht teilweise. Also das ist sehr souverän inszenierter, so bildsprachlich teilweise richtig hochwertiger Stoff. Wenn da gibt's ein, muss ich jetzt mal sagen, ein Tsunami irgendwann. Und der ist echt nicht schlecht gemacht. Da war ich richtig ein bisschen überrascht, so wie gut sie den gefilmt haben. Und das, ich finde, auf dieser Ebene, also auf der technischen Ebene, ist er gar nicht so schlecht. Und damit erfüllt er eine der wichtigsten Kriterien, die du bei einer Verfilmung von Frank Schätzing oder wie diese ganzen Action-Thriller-Autoren auch alle heißen, die du dafür erfüllen musst. Mhm. Aber es ist tatsächlich schon, also wenn es irgendwie einen Preis gewinnt, dann glaube ich eher im Comedy-Bereich, weil es teilweise so unfreiwillig komisch ist, wie die Leute miteinander kommunizieren.
Ja. Also mir hat es auch nicht gefallen, muss ich sagen. Ich habe, es ist was völlig Absurdes passiert. Ich habe vom ZDF also 3 Screener zur Verfügung bekommen. Ich hatte die Auswahl zwischen einer deutsch synchronisierten Version, einen Teil habe ich deutsch synchronisiert gesehen und die sind ja vielsprachig, meistens reden sie Englisch miteinander, die Wissenschaftler, die sich da aus aller Welt zusammenfinden, die Experten, die MeeresbiologInnen und so weiter, aber manchmal, wenn sie sich untereinander treffen, sprechen sie auch mal, keine Ahnung, Französisch, Schwedisch, sonst irgendwas. Und ich hatte praktisch 6 Screener, 3 synchronisierte und 3 in Originalfassung. Ich habe mir, wie gesagt, eine synchronisierte, 2 in Originalfassung angeguckt und ich dachte, das wäre die Reihenfolge, um dann später festzustellen, als ich jetzt gestern Abend nochmal in die Mediathek gegangen bin, also das Endprodukt mir praktisch angeguckt habe, dass der erste Teil, den ich gesehen habe, gar nicht der erste Teil war, der als erster Teil vorgesehen war.
Und du hast es nicht gemerkt.
Ich habe es nicht gemerkt, weil ich habe dann Kritiken gelesen und hab dann diese Eingangsszene mit dem Fischer, der sein Netz verliert und der jungen Meeresbiologin, die da irgendwie in Trouble da in den Shetlandinseln gerät und so weiter. Und dann, als ich dann noch gesehen habe, ein Ausflugsboot wird von einem Wal angegriffen. Das habe ich eigentlich nicht gesehen. Also ich habe die erste Folge verpasst, habe es nicht gemerkt. Aber was noch schlimmer ist, ich habe dann 2 weitere Folgen gesehen und die waren, glaube ich, auch nicht aufeinander aufbauend und ich habe es auch nicht gemerkt. Das ist natürlich, also spricht entweder gegen mich, dass ich überhaupt kein Gespür für Dramaturgie habe, oder es spricht gegen die Serie, weil sie es nicht schafft, irgendwie eine kongruente oder eine stimmige Dramaturgie aufzubauen.
Also ich glaube, es spricht tatsächlich eher gegen Frank Dölger, den Showrunner, als gegen dich, der ja eigentlich große Expertise gesammelt hat, auch in dieser Kunst, Dramaturgie so aufeinander zu schichten, dass es von der ersten bis zur letzten Staffel nicht nur fesselt, sondern fast schon der Sinne beraubt.
Executive Producer der 2. bis 6. Staffel Game of Thrones. Genau,
das ist ja mal echt.
Und das ist ja wirklich die oberste Schublade.
Ja.
Allerdings hast du, also klar, die werben ja auch überall Executive Producer von Game of Thrones. Was Höheres kann man sozusagen als ZDF-Produktion nicht einkaufen. Ich habe aber auch gesehen, ich meine, es ist jetzt kein Age-Shaming, aber Frank Dölger ist mittlerweile 79 Jahre alt.
Okay. Ja.
Also vielleicht, es gibt natürlich Sachen, Leute, die können in dem Alter noch super Sachen machen, aber es ist tatsächlich, es hat was Starres, die Produktion.
Total, es hat was, also eben dadurch auch Statisches. Und es ist
statisch,
so,
starr, ja.
Es ist immer, du kannst tatsächlich auch einfach mal so auf der Leiste, also 20 Minuten vorscrollen, und du hast eine große Wahrscheinlichkeit, dass du dich plötzlich in der exakt selben Situation wiederfindest,
Ja. Dass
nämlich irgendwie sechs WissenschaftlerInnen gebannt auf irgendwelche Monitore starren und irgendjemand sagt dann, oh Gott, oder oh
die
nein.
Die Daten sprechen dafür oder kann es wirklich sein?
Ja.
Und dazwischen sieht man dann wieder eine Szene von irgendeinem Honk, der am Ufer irgendwo sitzt und wo dann wieder irgendwas Komisches passiert. Und so geht das weiter und weiter. Und dann irgendwann, ich dachte, es wäre am Ende von Folge 3, aber meine Folge 3 war wahrscheinlich Folge 6 oder sonst irgendwas, sitzen diese ganzen jungen, attraktiven Wissenschaftlerinnen aus 5 Ländern dann endlich mal irgendwo in Kiel zusammen, haben sich getroffen und beschließen zusammen irgendwie auf ein Forschungsboot, glaube ich, zu gehen, ja. Das ist jetzt, glaube ich, nicht gespoilert, weil das ist der normale Ablauf, wie so ein Katastrophenszenario abläuft. Wir sagen jetzt nicht, was danach passiert, aber ja, und irgendwie ist das, was dazwischen passiert, so ein bisschen austauschbar. Ich finde, diese Serie hat ein ganz großes Problem mit dem Drehbuch und mit der Dramaturgie. Sie ist nämlich einfach langweilig.
Sie ist wahnsinnig langweilig, aber sie hat natürlich, also was ich schon meinte, so, es gibt Sequenzen, in denen es halt rund geht, in denen sich das so aufbauscht, was sich im Meer gerade abspielt. Da machen sie sozusagen ihr Zeug so und kriegen es hin, die Spannung aufzubauen, die notwendig ist, um halt zu zeigen, da passiert etwas Sonderbares, und dieses Sonderbare ist halt existenzgefährdend für unsere Spezies und den Planeten. Aber immer dann, wenn sie versuchen, das Ganze sozusagen zu verfüllen mit Menschlichkeit, mit Wärme, mit so beiläufiger Relevanz, mit Gesellschaftspolitik und sozialen Themen und so weiter, dann scheitert die so kolossal, diese Serie. Und das ist dann auch so, gerade weil es eben, wir müssen immer und immer wieder auf die Synchronisation ansprechen. Die meisten Leute werden es auf Deutsch gucken, nehme ich mal an. Und es unterhalten sich in der deutschen Version alle in Hannoveraner Akzent miteinander, komplett
kantenfrei. Gut, das war ja nicht anders zu erwarten.
Naja, aber wenn du dir das Original anguckst, da wird ja auch, ist ja auch eine Einheitssprache. Die reden ja in der Regel Englisch miteinander, aber du hörst dann natürlich, wenn eine Italienerin Englisch spricht, hat sie einen italienischen Akzent. Ja. Weiß ich nicht, ob das klug gewesen wäre, jetzt den deutschen italienischen Akzent anzugeben.
Ja. Ich glaube, ich habe es schon mal in einem der letzten Podcasts erwähnt. Die haben fast ein ähnliches Problem wie bei der Synchronisation, wenn sie einen internationalen Cast haben. Die reden hier ein sehr elaboriertes Englisch alle. Und ich glaube, nur ein oder zwei Hauptdarsteller sind. Einer ist, glaube ich, Kanadier, dieser junge Walforscher, ist so ein indigener Kanadier. Da gibt es ein paar Rollen in Kanada. Ansonsten gibt es sehr viel. Es gibt Japaner, Schweden, Franzosen, Finnen, glaube ich, Deutsche. Und immer wenn die dann Englisch miteinander reden, reden die ein grammatikalisch und vom Wortschatz her fantastisches Englisch, was aber unglaublich aufgesagt klingt. Und dieses Problem hat die Serie irgendwie auch.
Genau, das hat sie auch auf Englisch.
Also das hat sie auch auf Englisch. Es wird nicht sehr viel besser auf Englisch.
Nee, das stimmt. Aber es ist super beeindruckend, wie die Leonie Benesch zum Beispiel, wie gut die Englisch sprechen kann, oder auch Barbara Sukowa.
Wobei jetzt Leonie Benesch hat eine britische Schauspielschule besucht. Die kann tatsächlich perfekt Englisch.
Gut, dann nehme ich
das. Übrigens, Leonie Benesch ist ein Highlight der Serie, finde ich, weil sie wie immer eigentlich den Stoff besser macht, in dem sie.
Das stimmt, ist, ne? Aber sie muss auch echt notorisch gucken wie ein angeschossenes Reh. So, ja, das nervt gut,
es
auch.
Es passieren ja auch schlimme Sachen am
Ufer. Es passieren ganz schlimme Sachen. Aber es ist halt auch einfach, also es sind so viele, was ich eben meinte mit dieser unfreiwilligen Komik. So, es gibt am Anfang eine Szene, die ich ja schon erwähnt hatte, mit dem Whale-Watching, wo halt irgendwie ein Grauwal, der normalerweise überhaupt gar nicht aggressiv ist und ja auch überhaupt kein Fleisch ist, der springt irgendwann so in einer großen, super Slow-Mo gedehnten Szene auf dieses Boot rauf, sorry, dass ich das jetzt sage, Und landet.
Sieht man eben im Trailer, glaube ich.
Ja, kann sein, dass man es sogar im Trailer sieht. Landet drauf, das Ding zerfetzt in zwei Teile. Und alles, was da drauf ist, wäre nicht nur tot, sondern pulverisiert. Aber danach siehst du, wie ungefähr 85% der Menschen an Bord, die überwiegend aus einer Schulklasse bestanden, so fröhlich im Meer paddeln.
Also, glaub, man sieht auch in der Szene gar keine Toten. Oder
keine Toten.
Ein Charakter, den man vorher kurz kennengelernt hat.
Genau,
dann die werden gecached.
Die werden alle Moose. So, da würde nichts mehr von übrig, aber sie müssen die halt so unversehrt lassen, weil danach kommen die Orcas und schnappen sich einen nach dem anderen, auch sehr lange in die Breite gezogen. Ja. Und da merkt man einfach, den Leuten, die diese Geschichte gemacht haben, ist die Geschichte scheißegal. Die wollen Bilder liefern, die wollen Clips liefern. Ich glaube, die haben bei dem, was sie da gemacht haben, immer schon an den Trailer gedacht. So, was ist passend dafür, dass man damit die Leute in 193.000 Ländern teasern kann? Und das war Sinn und Zweck der Geschichte. Es ist ein Shareholder-Produkt, kein Film im Grunde genommen, ja. Oder keine Serie.
Also was dem Film wirklich auch komplett fehlt, wenn ich das gerade mal mit sowas Tollem wie Steven Soderbergh Contagion, also diesen Pandemiefilm, an den ich immer denken musste, als Corona losging. Und ich habe ihn tatsächlich nicht gerewatcht, aber ich hatte immer, als das losging im März, also hier mit Jogi Löw und so, ne, März 2020, da habe ich gedacht, du musst unbedingt mal wieder Contagion sehen. Und das ist zum Beispiel ein Film, kennst du, ne?
Ja.
Wo du watchest diese Idee, dass eine Pandemie, eine tödliche Pandemie sich rasend schnell in der Welt ausbreitet, die wird so richtig greifbar. Du kriegst wirklich Schweißausbrüche beim Zugucken. Und im Prinzip, und das fehlt hier alles. Du kommst irgendwie nicht rein. Du kriegst nicht dieses Gefühl der Bedrohlichkeit, der Endzeit, der Krise. Es wird immer nur gelabert in diesem schönen Englisch mit Akzent. Und ab und zu gibt es dann mal eine familienfreundlich choreografierte Actionszene. Ein paar schöne Shots vom Ozean. Ist auch interessant, ne? Das haben sie wirklich gut gemacht. Die Serie ist tatsächlich ja nur in zwei Ländern entstanden, obwohl sie ja rund um den Globus spielt. Mhm. Ne? Die haben tatsächlich nur in Belgien und Italien gedreht. Ich glaube, die Küstenabschnitte müssen alle irgendwo in Italien zu finden gewesen sein. In Belgien ist ja die haben ja nur eine ganz kurze Küste und die ist komplett mit Hochhäusern zugebaut. Nee, in Belgien gibt es dieses, ich glaube, in Europa bedeutendste Nassstudio, also da werden ganz viele Sachen gedreht. Ich weiß nicht genau, wo in Belgien das liegt, da werden ganz viele Sachen gedreht, die im Wasser spielen, weil die so ein riesiges Flut-Doc-Studio da haben. Also ich glaube, ich habe es gelesen. Ich fand jetzt gerade, als ich nochmal so ein paar Szenen, die so Shetland-Inseln oder auch irgendwie, keine Ahnung, Neufundland oder so spielen, fand ich das. Geht ja eigentlich gar nicht, das kann nicht Italien sein.
Das kann doch nicht Italien sein.
Aber weißt du noch, als wir vor anderthalb Jahren über in 80 Tagen um die Welt gesprochen haben, auch mit Leonie Benesch übrigens, da hatte ich auch ein Interview mit ihr gemacht zu, in 80 Tagen um die Welt ist ja tatsächlich nur in einem Land entstanden, nämlich in Südafrika. Also man kann schon relativ gut tricksen. Ne?
Wobei ich aber glaube, sie haben da dann schon Stockbilder von den Shetlands oder sowas genommen, weil diese Küstenformationen, die sie da,
das
die
kann
sie
natürlich da als, sein,
als Flüge
ja.
haben, die gibt das, also das ist nicht Italien. Das würde mich, also die Ecke ja. würde ich gerne sehen in Italien, weil dann wäre es dann nicht nur rough, sondern schön
warm. Ich fahre mal nach Italien, um mich zu fühlen wie auf den Shetland-Inseln.
Genau. So. Ich finde auch, wollen wir das mal abbrechen, weil uns, also wir bashen und bashen und bashen und es lässt sich auch echt nichts Positives daraus ziehen, außer dass halt so, wenn man so eine Scroll-Funktion hat, so man kann halt einiges vorspulen und kann das Ganze so ein bisschen durch Vorspulfunktion auf so anderthalb Stunden verdichten und dann findet man vielleicht auch so ein paar interessante
Aspekte. Wir können gleich Schluss machen. Ich wollte nochmal sagen, die Kritiken sind tatsächlich, ich würde mal sagen, zu zwei Dritteln schlecht. Die anderen, die nicht schlecht sind, die betonen, dass die international hochklassige Optik.
Ja.
Also sozusagen so gut fotografiert. Aber letzter Kommentar von meiner Seite aus zu der Schwarm. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wo diese 40 bis 44 Millionen reingeflossen sind. Es sind ja keine großen Stars, also es können keine Personalkosten sein. Die Bilder, dass sie da irgendwie alle die ganzen WissenschaftlerInnen rund um den Computer stehen und sagen, oh mein Gott, die Daten haben sich schon wieder verschlechtert, können es auch nicht gewesen sein. Okay, ein paar Tricks. Schöne Shots irgendwie vom Meer. Aber das kostet heute auch nicht mehr die Welt. Ich sag mal, verglichen mit Babylon Berlin, wo man wirklich bei jeder Szene sieht, wo das Geld reingeflossen ist.
Ja, wo auch Kulissen gebaut werden.
Ja, so. Weiß ich hier nicht, wo das Geld hingegangen ist.
Vielleicht ist ja dieses belgische Nassstudio so
teuer. Haben hohe Miete.
Millionen, ja, genau, 1 Million pro Tag. Und da waren sie waren 30 Tage da und das war es schon mal so. Stimmt, das, man sieht's.
Ja. Okay, ja, also der Schwarm war für uns nix, aber wir sagen trotzdem nochmal, ist jetzt jeder Mittwoch kommen 3 neue Folgen in der Mediathek und es wird auch wirklich fett und in der Primetime linear ausgestrahlt, nämlich das ZDF hat ab Montag, 6. März, an 4 aufeinanderfolgenden Abenden die Primetime ab 20.15 Uhr gebucht und da gibt es dann Doppelfolgen zu sehen. Glaubst du, dass Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag das ZDF da irgendwie den Vogel abschießt mit der Ausstrahlung?
Also es steht natürlich zu befürchten, dass die Quotenkurve da steil nach unten zeigt nach dem Anfang, aber ich glaube auch echt, ja, das Anspruchsdenken an solche Filme ist nicht bei allen gleich. Also es gibt viele Leute, die werden sehr zufrieden sein damit, weil es gibt Liebe, es gibt Action, es gibt Thriller, es gibt Tod, es gibt Verderben, es gibt Romantik, es gibt ein bisschen Gelaber, es gibt ein schwules Pärchen natürlich, es gibt von allem ein bisschen.
Es gibt viel Diversität, Sie ja auch einbauen, weil im Schätzing-Roman gibt es einen alten Forscher mit einer jungen Freundin.
Ja, genau, den haben sie zum
Da haben sie gleich gesagt, das geht heute nicht mehr. Ja,
habe ich auch gelesen, ein Glück, dass das, was man dem unbedingt zugutehalten muss, ist, dass sie die 2 Hauptfiguren eigentlich rausgenommen haben, weil die echt sehr cringe und unangenehm sind. Also ich glaube, es gibt Leute, die finden genau diese Mischung, finden die okay und suchen danach und Eskapismus kann man ja nicht sagen, weil es geht ja hier ums Ende der Menschheit, das ist ein bisschen schwierig, aber so, die sedieren sich halt gerne mit so einem Mumpitz. Warum nicht? Also es wird jetzt wahrscheinlich kein Abräumer sein, aber ich glaube, am Anfang schafft es schon 6.
6 Millionen, ja, schätzt du linear.
Die ersten.
Aber viele Leute haben es dann schon in der Mediathek gesehen, oder?
Das weiß ich nicht, wie viele das sehen.
Weil es ja schon deutlich früher.
Ne? Ja, aber meine Mutter guckt es nicht in der Mediathek. Hm. Also weiß ich nicht.
Aber guckt deine Mutter Katastrophenfilme?
Ich glaube, die würde das gucken, ja. Weil das einfach, das ist so, es ist ein bisschen aufgeblasen und es ist so, sowas kreuzt sich in ihrer Hör zu an.
Schauen wir mal. Na gut, dann mit kommen wir zum zweiten Thema. Und zwar The Consultant. 8 Episoden, relativ interessanterweise so ein bisschen im Comedy-Format, 30 Minuten pro Folge. Ab heute, Freitag, 24.02., komplett bei Prime Video zu sehen, bei Amazon. Und Jan, erzähl uns doch mal was über The Consultant.
Ja.
Du hast dich ja ein bisschen intensiver mit der Serie beschäftigt, glaube ich.
Ich habe mich intensiver damit beschäftigt. Hast
du Horrorerlebnisse gehabt mit der Serie?
Überhaupt nicht. Ja, also ich hab mit Christoph Walz darüber gesprochen, allerdings leider nicht persönlich so beim Kaffee im Fancy Hotel, sondern
bei der Wiener Melange.
In einer Videokonferenz, teilweise mit anderen. Ich hatte so 2 Videokonferenzen mit ihnen und die war teilweise halt mit anderen Leuten zusammen, so mit so internationalen JournalistInnen. Und ich meine, ja, Christoph Walz in dieser Serie, ist ein Unternehmensberater namens Regis Patoff, der nach einem Roman, den es tatsächlich vorher gab, von Bentley Little heißt er, also gleichnamiger Roman, auch The Consultant, eine amerikanische Videospiel-Klitsche oder so ein Start-up, sehr erfolgreiches Start-up, nach dem Tod vom Gründer und Chef dieses Unternehmens, so einem chinesischen Digitalwunderkind, das Unternehmen wieder in die Spur bringen sollen, weil das stellt sich nach einer Weile heraus, dass wohl offenbar kurz vor der Pleite steht. Und dieser Regis Patoff ist ein extrem analoger, sehr nostalgischer Anzugträger, der in diese sehr digitale, moderne Videospielwelt reinkommt, wo alle Leute wild durch die Gegend laufen und ständig unangenehme Sachen essen und keinerlei richtige Betriebsstruktur, sondern nur Kreativität und Content herrscht.
Sehr junger Laden.
Und er soll die wieder auf die Beine stellen und das macht er auf eine Art und Weise, die ein bisschen schwer zu beschreiben ist. Also ich finde, das geht so, es ist so eine Art magischer Realismus, der so sich zwischen Wes Anderson und Dirk Gentlys holistischer Detektei abspielt. Also es ist alles einerseits realistisch gemacht, insofern als es solche Klitschen wirklich gibt und also solche Videospiel Zusammenhänge existieren, in denen genau solche Leute so durch die Gegend laufen. Ich kannte mal so ein See's Good Game in Hamburg, das sah ganz ähnlich aus. Also alle Bilder, alle Wände so ganz bunt bemalt, überall standen Kicker rum. also kistenweise Bionade und halt so eine moderne Betriebsstruktur. Und er kommt da rein, ist so ein ganz alter Typ, also der alten betriebswirtschaftlichen Schule. Und es stellt sich aber raus, dass der Typ was ganz anderes ist, als er darstellt nach außen. Also es kriegt so eine Roald Dahl-hafte Abgründigkeit. Es gibt komische Räume in dieser Firma, wo so alte Rechenmaschinen drinstehen. Es gibt geheime Ecken, es gibt Dinge, die nicht zueinander passen. Alle Leute kommen irgendwie in anderen Zusammenhängen plötzlich nochmal völlig neue Charaktere auf, und es ist so ein richtiges Durcheinander, das uns einerseits eine Geschichte von Christoph Waltz erzählt, wie er dieses Ding zu sanieren versucht, und andererseits aber auch so ein bisschen so eine Antwort auf das Hamsterrad der New Economy ist, also wie darin so Menschen funktionieren. Und das Ganze heillos überdreht mit dem Christoph Waltz, der wie immer brillant ist.
Du hast es jetzt ein bisschen, ich habe ja auch ein paar Folgen gesehen, du hast jetzt so ein bisschen das erzählt, als würde man das Ganze aus der Perspektive von diesem Regis Patoff erleben. Also der ältere Anzugträger, der in dieses junge Digitalunternehmen kommt, um es zu sanieren. Aber es ist eigentlich umgedreht. Es wird aus Sicht der Mitarbeiter, also vor allem von zwei jungen Mitarbeitern. Also der eine ist Greg, gespielt von einem Schauspieler, den ich nicht kannte, Ned Wolf, die sind so also um die 30, und von seiner Kollegin Elaine, gespielt von Brittany O'Grady, die war zuletzt in The White Lotus. Also die erleben praktisch diesen überraschenden Tod des eigentlichen Eigentümers, und man erlebt dann durch deren beide Augen diese Ankunft von diesem seltsamen Consultants, Unternehmensberater, dann in der ersten Szene dann oben steht auf seiner Galerie und sagt, I'm here to improve your business oder so ähnlich. Und eigentlich ist ja das Geheimnis, wer ist dieser seltsame Typ? Also man betrachtet das ja die ganze Zeit von außen. Und das ist ja auch diese Christoph Waltz-Figur ist ja diese geheimnisvolle Figur, die man praktisch zu verstehen sucht, als Zuschauer auch in der Serie, und wo einem immer wieder so praktisch so ein Schnäppchen geschlagen wird.
Genau, es hat was Detektivisches, wie diese beiden vorgehen, also sich auch da auch zusammentun, gleichzeitig auch noch so ein bisschen Privatsituation ihres restlichen Lebens verhandeln dabei, und dabei dann auch noch zum Beispiel die Freundin von dem Greg spielt plötzlich auch noch irgendwann eine ganz andere Rolle. Also es ist so eine Multilayer-Erzählung, wo viel durcheinander geht, aber du hast völlig recht, so wir gucken auf den Regis Patoff rauf und nicht aus ihm heraus.
Er ist
auf
das die Geheimnis.
Geschichte. Er ist das Geheimnis, und er ist auch wirklich ein richtig, richtig großes Geheimnis. Er fängt erstmal an, radikal zu sanieren, schmeißt Leute raus wie wild und schmeißt aber Leute zum Beispiel auch raus, weil sie schlecht riechen und so.
Genau, er riecht an seinen Mitarbeitern, die müssen sich aufstellen, und dann bewegt er seine Nase in Richtung deren Hals, und dann wird halt der Daumen gehoben oder gesenkt. Also anhand solcher Szenen sieht man schon mal, wie seltsam die Serie ist. Oder der leidet zum Beispiel unter so einer merkwürdigen Höhenangst. Also dem muss man immer die Treppe nach oben helfen und ihm stützen. Man weiß ja auch nicht so genau, wo der herkommt. Der kriegt dann so ein paar, die googeln den und finden da ganz merkwürdige Sachen über den raus, aber eigentlich auch nicht so wirklich was. Es hat sehr viel mit Geheimnis zu tun. Geheimnis um diese Figur und auch mit überraschenden Wendungen. Ne?
Ja, aber du hast vorhin ja gesagt, als du es angekündigt hast, spielt Christoph Waltz wieder einen Psychopathen oder sowas. Das ist tatsächlich so, dass er den Anschein erweckt, er sei zumindest so soziopathisch. Also er sei ein Mensch ohne Empathie für andere Menschen und allein auf sein Ding fokussiert, dieses Ding zu sanieren. Dabei aber mit einem Instrumentarium oder einer Mechanik, die allen Regeln widerspricht, die sich irgendwie wiederfinden können im Kosmos der sozialen Marktwirtschaft. Aber als er darauf angesprochen worden ist von einem deutschen Reporter
in dieser Interviewrunde,
ich sag jetzt, das war vom Deutschlandfunk, da meinte Herr Waltz, Sie spielen hier wieder einen Typen, der so ein bisschen erinnert an Ihre Rollen bei Quentin Tarantino. Da ist der
Glorious richtig Bastards,
krass. Auch bei dieser Sklavengeschichte.
Ach, klar, natürlich.
So. Die waren ja beide so ein bisschen durchgeknallt, und da ist der richtig hochgegangen, der Christoph Waltz, und meinte so, was für eine Kackfrage. Hat richtig schlechte Laune bekommen und meinte so, wenn Sie sich anschauen, was ich so alles mache, da gibt's ein paar böse Jungs, aber die sind eher in der Minderheit und bla bla bla. Und er hat daraufhin dann gesagt, Wer diesen Regis Patoff für einen Soziopathen hält, der hat halt die Geschichte nicht ganz verstanden, weil der ist eine komplett verschrobene Figur, der mit seinen Mitmenschen fürchterlich umgeht offenbar, aber das ist dieser Serie, glaube ich, noch viel wichtiger als diese Geschichte mit einen Soziopathen zu zeigen. Er bewegt sich in einem Umfeld, nämlich dieser New Economy, die noch viel durchgeknallter ist. Mhm. Und aus Christoph Waltz Perspektive, so wie er es geschildert hat, ist er im Wechselspiel, im Pendelspiel mit diesem Irrsinn der Figur und dem Irrsinn der Szene, in der er sich bewegt, womöglich sogar ein Ausgleichungselement. Und er meinte, es geht gar nicht so sehr um den Patoff, es geht um das Umfeld, in dem er sich bewegt, um diese irrsinnige, diese sich selbst beschleunigende Startup-Kultur und so weiter, in der irgendwie alles immer so auf Wirkung gebürstet ist und die unfassbar herzlos mit ihren Menschen umgeht. Es gibt in den USA gibt's ja kein Kündigungsrecht. Das heißt, wenn du da nicht nach der Pfeife der Leute tanzt, die das leiten oder unglaublich kreativ bist in dem, was du tust, also produktiv und damit rentabel, fliegst du.
Punkt. Es gibt in der ersten Folge eine schöne Szene, wo er zum ersten Mal sich an die Mitarbeitenden wendet. Die stehen dann da eher oben auf dieser Galerietreppe, die anderen unten da an ihren Rechnern in diesem Großraumbüro. Und dann sagt er irgendwann, also für die sozusagen remote arbeiten, also im Homeoffice, ihr habt eine Stunde Zeit, um jetzt hierher zu kommen, ansonsten kriegt ihr die Kündigung. Und dann siehst du auf einmal im Hintergrund, wie so ganz viele Gesichter auf so einer Großleinwand immer schwarz werden, weil die dann schnell ihren Computer ausmachen und aufbrechen. Also die Serie erzählt Quatsch nicht nur von diesem Verrückten, der diese Firma leitet, sondern im Prinzip erzählt sie auch ganz viel über die Mitarbeiter in solchen Läden. Also der Standard hat zum Beispiel geschrieben, zur Manipulation in kapitalistischen Systemen zählen immer zwei. Die einen, die Kontrolle übernehmen wollen und die anderen, die sich manipulieren lassen. Besonders sie werden auf die Probe gestellt. Und das ist eigentlich so ein Turning Point, der eigentlich so erst so ab der dritten Folge oder so, finde ich, in der Serie zum Tragen kommt, dass man praktisch sich auch mal ein bisschen genauer die Mitarbeitenden anguckt. Also die Süddeutsche hat's geliebt. Die hat geschrieben, das war hinter einer Paywall, ich habe nur die Überschrift gelesen, die lautete ein Lehrstück über moderne Ausbeutung in 8 Teilen. Es scheint eine positive Kritik zu sein.
Ja, ich hab's auch geliebt. Ich lieb's immer noch. Ich bin noch nicht ganz durch damit. Ich finde, es ist fantastisch. Es hat halt auch ich bin halt großer Wes Anderson-Fan zum Beispiel. Und ich bin auch großer Dirk Gently-Fan. Deswegen habe ich die beiden Referenzen jetzt auch genannt. So, das ist einfach, es ist auf seine durchgeknallte Art unglaublich relevant, was er da erzählt. Und das ist der Tony Bascalop, heißt der Showrunner, von dem auch Christoph Waltz meinte, der sei der Grund gewesen. Normalerweise guckt er sich das Drehbuch an und dann schaut er, wer es gemacht hat. Hier hat er sich angeschaut, wer das Drehbuch macht und danach war er fast schon ein bisschen überzeugt.
Also ich kenne von Bascalop, das ist so ein Brite, ne? Jahrgang 1968, der macht diese M. Night Shyamalan Apple-Serie Servant mit dieser Familie und dem Baby und dem Kindermädchen. Ich weiß nicht, ob du da reingeguckt hast, mal ziemlich gute Serie, die auch sehr verstörend ist. Zum Teil gibt es, glaube ich, schon 3 oder sogar 4 Staffeln. Könnt ihr mal reingucken, ist auf jeden Fall ein Tipp. Ich glaube, Shyamalan ist da sozusagen, gibt da so seinen Namen und ist so Produzent und Bascalop ist, glaube ich, der da die Bücher schreibt. Und das ist auf jeden Fall eine Referenz, die ich nachvollziehen kann, wenn ich The Consultant sehe. Und also es sind so Sachen, die, er ist ein Typ, der das Verstörende im Alltag so ganz gut rausarbeiten kann. Und
total.
Seltsame Plots bauen kann.
Ja, und dabei das Talent hat, praktisch jede Szene mit einem Cliffhanger zu versehen. Also du hast nach jeder Szene das Gefühl, jetzt gibt's eine große Wendung und die passiert manchmal passiert sie nicht, manchmal blendet sie zurück, die hat auch sehr, sehr viele Zeitebenen, die immer wieder neu angesteuert werden. Die Szene zum Beispiel, wie der Besitzer oder der Gründer dieses Unternehmens ums Leben kommt, die darf man auf gar keinen Fall jetzt auch nur andeuten, weil die der Hammer ist, also weil die unglaublich drastisch, aber eben auch funkensprühend ersonnen ist. von dem Bentley Little, nehme ich mal an. Ich habe das Buch nicht gelesen.
Ja.
Aber es ist tatsächlich so, dass jede Szene für sich genommen so einen kleinen Clip darstellt, der einen schön ergreifen kann, und in der Konstruktion am Ende halt gedehnt auf dann achtmal 30, 35 Minuten, was ja gar nicht so irre lang ist, ist das in sich komplett geschlossen, das Teil. Und das ist wirklich angesichts dieser Tatsache, dass so vieles daran auch Eye-Candy ist und dass so vieles daran auch einfach so um sich selber kreist und sich wiederholt. Also es gibt immer wieder die Szenen, wo irgendjemand vor dieser Tür im Keller steht, die man mit so einem normalen historischen Schlüssel aufschließt, und drumherum blinken halt die futuristischsten Parks voller irgendwelcher seltsamen, ich weiß nicht, ob es Server sein sollen oder sowas, wahrscheinlich soll ein Server sein, und dazwischen gibt es dann halt diese alte verlassene Villa-Tür. Das gibt's 20 Mal, diese Szene, und sie ist jedes Mal aufs Neue wieder aufregend. Und das schafft der Bess Gallop zusammen mit seinen wechselnden Regisseurinnen sehr, sehr, sehr gut.
Ja, ich glaube, ich habe von dem Bentley Little, das ist ja so ein amerikanischer Kultautor, also der ist auch schon ein bisschen älter, Jahrgang 1960, kommt aus Arizona, ist so ein Typ, der schon ganz, ganz viele Horrorromane geschrieben hat, der aber selber auch so ein bisschen so ein rätselhafter Typ ist, weil er keine Interviews gibt, kein Social Media macht und so. Und sein Spezialgebiet, ich habe noch nichts von dem gelesen, aber der wird schon sehr gelobt. Die Dinger, die haben immer so kurze Titel, The Mailman, The House, The Academy heißt diese Romane alle, und die spielen oft so ein bisschen mit dem Horror des Bürgerlichen, dass praktisch Leute so normallos in irgend so ein bürokratisches System geraten oder so. Das sind oft so die Mittel, mit denen er arbeitet. Aber es ist natürlich auch, ich glaube, bei Rotten Tomatoes hat so ein Score von 75, also
solide.
Gut, solide, aber sie wird jetzt auch nicht komplett abgefeiert, die Serie. Was ich so an Kritikpunkten gefunden habe, ist, dass manche schreiben, ja, die ist jetzt nicht besonders hochgeistig, dass man jetzt sagt, also wie zum Beispiel jetzt in Severance, was ja auch eine sehr absurde Welt baut, aber wo ganz, ganz viel Ideen und Philosophie drin steckt. Es ist teilweise wirklich, wie du sagst, Eye Candy. Es ist so ein bisschen auf so Plot-Twists gebürstet, aber die sind schon auch gut, die sind wirklich überraschend. Also es ist jetzt keine besonders schwer zu schauende, anstrengende Serie, ne?
Das stimmt nicht von der Tiefgründigkeit her.
Das ist aber nicht besonders tiefgründig, das meine ich damit.
Aber also die Figuren sind natürlich alle drastisch, und also auch so der Christoph Wall, also der Petoff nimmt den Greg anfangs einmal mit in so eine Bar, in der er sich immer aufhält. Und die Menschen da drin sind Avatare, mehr oder weniger. Es sind halt gar keine richtig echten Menschen, sondern es sind Avatare einer Chiffre für die Weltentrücktheit der oberen 10.000.
Ich musste bei der Szene an hier Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, denken.
Ja,
ein bisschen.
Das stimmt.
Also natürlich nicht ganz so kunstvoll, aber es baut so eine ähnliche Atmosphäre auf wie bei als Tom Cruise da in diese komischen, keine Ahnung, Verschwörungszirkel eintritt.
Genau, wobei die ja so ein bisschen barock aufgemacht sind. Hier ist das sehr aseptisch und sehr kühl und sehr neondurchflutet.
Aber so ein bisschen von diesem Gefühl,
das Gefühl.
In was für eine seltsame Welt bin ich hier reingeraten. Ja. So ein bisschen was von dem Gefühl hat die Serie auch.
Ja, und das war, also so, die Gestalten, die da rumlaufen, sind wohl irgendwie eher so Prostituierte tendenziell, die da sich da aufhalten. Und die sind aber teilweise ganz fürchterlich entstellt und so. Also, oder zumindest eine von denen ganz
fürchterlich. Die arbeiten so ein bisschen mit Body-Horror, ja.
Ja, es ist wirklich abstrus, und weil du sagst, es ist so, also selbst wenn dem Ganzen die Tiefgründigkeit fehlt, leicht zu verdauen ist es nicht.
Und
es
Nein, das meinte ich nicht.
Ja. Ist auch nicht, wollte ich nur sagen, also ich wollte es nochmal so deuten, so, weil auch gerade die Figur von diesem Regis Petoff, so, die macht dir Angst und die bereitet Schmerzen, und das ist aber auch genau das, was du besonders gut kannst, also so dieser charmante Diabolismus, sind liebenswerte Personen, die gleichzeitig himmelschreiend fürchterlich mit Menschen umgehen und so. Das ist seine Kernkompetenz. Das kann er wirklich besser als alle anderen, auch wenn er noch ganz viele andere Sachen ganz toll spielen kann. Aber man muss sich auch mal vor Augen halten, wann er damit angefangen hat. Also er hat bis Tarantino ihn für Inglourious Basterds entdeckt hat, hat er Schnulli-Fernsehen gemacht vor allem. Also nicht nur, aber überwiegend. Ja. Er hat halt so viel Vorabendserien gemacht, hat nur bei Soko mitgemacht.
Er hat aber auch gute deutsche Fernsehspiele gespielt, war bei Chroma Nocke und
immer wieder gute Sachen gemacht. Aber
war Roy Black, ne? War er, oder?
Ja.
Im Biopic. Blick.
Er ist halt unglaublich vielschichtig und er hat hier aber hat er wirklich seine Berufung gefunden in dieser Figurenzeichnung. Das kriegt kaum jemand sonst hin wie er.
Sie haben sich, Amazon hat natürlich auch Christoph Waltz als Christoph Waltz eingekauft, auch wenn er jetzt sich gegen das Psychopathen-Image da vielleicht wehrt im Interview. Er macht es gut und er ist das zentrale Highlight der Serie neben anderen Stärken, die Geschichte auch hat. Ne?
Ja.
Also ich habe mich auch gut unterhalten gefühlt. Ich war überrascht von den Twists. Ich habe es gar nicht so fürchterlich weit geschafft. Ich habe nur 3 Folgen gesehen. Wollte gestern Abend eigentlich noch ein bisschen weiter gucken, aber dann sind irgendwie Dinge dazwischen gekommen. Aber das geht so weiter, ne? Dass man immer wieder überrascht ist und es irgendwie sich in eine ungeahnte Richtung weiterentwickelt.
Geht auch immer wieder zurück zum Anfang. So. Mhm. Also sie ist überraschend. Das ist, glaube ich, das, was man sagen kann. So. Das ist das, was sie so sehenswert macht. Also
und mit 30 Minuten Spielzeit eigentlich auch schön knackig, ne?
Ja, sehr angenehm.
So. Also eine Empfehlung von uns.
Unbedingt Empfehlung. Man kann auch es gut auf Englisch gucken, weil Christoph Waltz ist halt auch einfach echt gut verständlich. So, der ist zwar New Yorker mittlerweile, spricht halt immer noch ein europäisch gefärbtes Englisch, das man gut verstehen kann.
Ja, ich habe es auch ganz gut verstanden. Gut, ja, damit kommen wir zu unserer dritten Serie am heutigen Tag. Das ist Liaison. Das ist eine englisch-französische und also nicht nur produktionsseitig, sondern auch von der Sprache her hört man Englisch und Französisch, eine Thriller-Serie, die ab Freitag, 24. Februar im Wochenrhythmus bei Apple TV Plus läuft. Im Wochenrhythmus heißt, es gibt tatsächlich nur eine neue Folge pro Tag, also pro Freitag. Ja, worum geht es? Eva Green, die man ja noch als eins der bekanntesten Bond-Girls in Casino Royale war das, glaube ich, ne?
Ich mag Bond nicht.
Ja, stimmt, du hast ja nichts zu tun mit Bond. Kennt, also ach ja, selbst eine französisch-britische Schauspielerin, spielt so eine so eine Mitarbeiterin im englischen Ministerium, die so ein bisschen der Spionage und Digital Spionageabwehr so verpflichtet ist, und die Serie beginnt eigentlich in Syrien, wo bei 2 syrischen Hackern, die also wohl ziemlich genial sind, sehr viel Geheimwissen mit sich rumtragen, und die werden irgendwie geraten in so einen Hinterhalt, und mit Hilfe von vom französischen Geheimdienst wollen die eben gerne das Land verlassen und nach Frankreich gehen. Vincent Cassel, der französische Star, Co-Star hier in dieser Serie, ist sozusagen so ein Handlanger, so eine Art, so ein Spezialist, der für die Franzosen arbeitet, so ein Ex-Agent, der ziemlich viel drauf hat, soll das organisieren, aber die ganze Sache geht schief, aber diese Syrer tauchen dann irgendwie kurze Zeit später in London auf, und gleichzeitig passieren in London seltsame Dinge. Es werden nämlich Systeme gehackt und die auch so ein bisschen zu Naturkatastrophen führen, kann man sagen. Also es wird die Stadt überflutet, es stoßen 2 Züge zusammen. Es wird praktisch die digitale Infrastruktur gehackt und die Geheimdienste in London und in Paris, also man hat sehr viele schöne City-Shots von diesen beiden Städten, ich denke, es ist auch nicht ganz zufällig, versuchen, dieser Gefahr Herr zu werden, aber sich selbst dabei auch so ein bisschen spielen, nicht mit offenen Karten. Die Franzosen machen ihr Ding, die Briten machen ihr Ding. Es geht auch so ein bisschen in Richtung EU. Es gibt ein paar Szenen, die spielen in Brüssel. Es geht um den Brexit so ein bisschen, weil die Briten anscheinend da besonders angreifbar sind, seit sie diese europäische Sicherheitsstruktur im Digitalen verlassen haben. Und ja, wir haben hier einfach eine klassische Agentengeschichte. Habe ich das in deinem Sinne zusammengefasst? Fehlt irgendwas?
Ich glaube, weiß nicht, ob es fehlt, das klingt jetzt so kritisch, aber der Film heißt ja Liaison.
Ja.
Und ich glaube, diese Liaison, verstanden zu haben, dass es auch ein bisschen damit zu tun hat, wie Vincent Cassel und Eva Green miteinander umgehen.
Genau, in der ganzen diese Geschichte. Beiden Figuren kennen sich von früher, haben sich sehr, sehr lange nicht gesehen.
Waren wir auch ein paar früher, ne?
Oder ja, damit wird praktisch die ganze Zeit gespielt. Die sind jetzt praktisch so ein bisschen Gegner, helfen sich aber auch gegenseitig. Es ist alles so ein bisschen unklar, weil sie arbeitet ja für die Briten und er arbeitet für die Franzosen und die spielen, wie gesagt, nicht mit offenen Karten. Also so ein klassischer Agentenplot mit Love-Story, gescheiterte Love-Story im Hintergrund, kann
genau. man sagen. Klassischer Agentenplot, glaube ich, das ist bei mir dann immer schon so ein bisschen ein Problem, weil ich da so wenig mitreden kann, weil ich so wenig klassische Agentenplots schaue. Aber es ist überhaupt nicht annähernd meine Art von Serienunterhaltung. Also nicht, es gibt ganz wenig, was mich daran überzeugt, was mich damit anlockt. So, mir ist diese ganze Agentinnen-Szene, sind ja meistens Typen, ist mir völlig fremd. Dieses kämpferisch Verwegene daran ist mir fremd. Und mir ist vieles fremd daran. Aber ich mag Vincent Cassel wirklich sehr gerne. Ich finde, der hat eine Ausstrahlung, der hat so eine unterschwellige Brutalität und Gewalttätigkeit, die er aber nie rauslässt. Also du merkst immer in vielen seiner Rollen, der hat ja angefangen als Dobermann, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, vor fast 20 Jahren. Nee, das war ein Film.
Ah, okay. Der hat damals, ich kenne ihn von The Black Swan, ne? Da spielt er ja diesen manipulativen Ballettlehrer.
Das ist wirklich eine komplett andere Rolle, aber der ist schon vor allem auch ein Actiondarsteller. Und hat damals als Dobermann, das war so eine Auftragskiller-Groteske, die halt so diese Natural-Born-Killers-Epoche so ein bisschen eingeleitet hat, als plötzlich so selbstreferenzielle Gewalt.
Eine französische? Eben
auch so, französisch, genau. Ja. So als selbstreferenzielle Gewalt plötzlich so populär wurde und auch so jemanden wie Tarantino geboren hat letztlich oder groß gemacht hat. Und er ist da immer so jemand, bei dem dessen Brutalität zwar spürbar ist und ab und zu mal rauskommt, aber immer an der Oberfläche brodelt. Und deswegen kann ich dem alleine echt richtig gut zugucken. Also der erdet diese Geschichte auf eine ganz, ganz interessante Art. Und weil die Geschichte ist eigentlich echt stinknormal.
So, die hat's sehr konventionell. Schon
konventionell, schön gefilmt, also wirklich, wirklich gut gemacht alles. Auch so diese Wechsel von den zwischen Beirut, Paris und London, also so immer so mit so einem kleinen Ticker gerne dabei, so wie früher mit einer Schreibmaschine geschrieben. Das ist alles total routiniert gemacht. Ich glaube auch, dass diese Hacker-Story gut gemacht ist, also so wie die in diese Systeme reinkommen und anfangen mit kleinen lustigen Avataren, die halt die Bildschirme wichtiger, also dessen, was jetzt mittlerweile alle als kritische Infrastruktur kennen, so da aufpoppen und andeuten, hups, da ist jemand in unserem System, bis hin zur Tatsache, dass sie die halt richtig beeinflussen können und London fast geflutet wird, weil die Fluttore der Themse halt irgendwie manipuliert werden und so. Alles sehr, sehr routiniert gemacht, aber ich finde tatsächlich, dass diese Serie ein bisschen hervorsticht durch dieses Zusammenspiel zwischen den beiden Hauptfiguren, also Vincent Cassel und Eva Green.
Also ich hatte mich schon relativ lange in meinem Hauptjob um die Serie bemüht, weil ich gesehen habe, eine Thriller-Serie mit Vincent Cassel und Eva Green, die ich beide sehr gerne mag, super Schauspieler, dachte, das könnte was sehr Interessantes sein. Und tatsächlich, die beiden machen einen sehr guten Job, auch wenn ihre Beziehung mit dem dunklen Geheimnis aus der Vergangenheit sehr von der Stange irgendwie ist. Aber sie schaffen das mit Leben zu füllen. Aber der Plot an sich, obwohl das mit dieser digitalen, mit diesem digitalen Angriff, was man da heutzutage alles mitmachen kann, das ist durchaus interessant. Aber im Ergebnis ist die Serie tatsächlich arg konventionell geraten, weswegen sie mich dann auch nicht so gekickt hat, dass ich sie gerne zu Ende schauen möchte. Die ist tatsächlich schön gefilmt und es ist sicherlich kein Zufall, dass man so viele gute Aufnahmen von London und Paris sieht. In irgendeiner britischen Kritik habe ich gelesen als Lob, London hat schon lange nicht mehr so gut und gleichzeitig so realistisch ausgesehen. Das muss man wirklich sagen. Die haben viele tolle Locations und es ist sehr hochwertig gemacht. Eben nicht nur so das Übliche, so der Establishment-Shot von oben mit, keine Ahnung, Themse und Tower und dann geht's irgendwie in ein Büro, sondern sie bewegen sich wirklich in den Städten. Das macht schon Spaß, hat zwei tolle Schauspieler, aber ich sag mal, wir haben ja noch bei Apple TV Plus, ist ja eher so die Plattform, wo auch ein bisschen Ambitioniertes versucht wird. Und du weißt ja, ich bin nicht der allergrößte Slow Horses Fan, aber die Serie in zwei Staffeln wird ja durch die Bank weg gelobt und ist ein sehr spezieller Agentenstoff. Und im Gegensatz dazu, also dazu, damit kann Liaison bei weitem nicht mithalten. Aber es ist wirklich ein ganz konventioneller Agentenstoff.
Genau, aber ich ist auch ein bisschen der Grund, warum wir es drin haben, weil ich es gut finde, so eine Serie mal zu beschreiben. Also so, wo alle Kriterien erfüllt werden. Es ist wirklich wie eine Checklist, die sie abhaken und alles ist drin. So, es geht von den Fieslingen, die es bis ins Büro des französischen Staatspräsidenten schaffen, über so über so Hackerbuden, von denen man dann manchmal denkt, so gibt es eigentlich Hackerbuden-Möbelläden, in denen man extra Hackerbuden-Möbel kaufen kann?
Warum so, steht denn da immer so?
Jetzt eben, das ist halt alles ein bisschen so verranzt, aber ja trotzdem lässig. Und es gibt immer genau das gleiche, so Hinterhof-Kaschem, also oder so nicht Hinterhof ist das der richtige Wort, also so Kaschem, Hinterzimmer-Kaschem, so wo du halt aus einer Kneipe, wo halt tatsächlich, glaube ich, also würde mich nicht wundern, wenn da auch Leute mit auftätowierten Anker auf dem Arm sitzen, kommst in so ein Hinterzimmer rein und da sitzen dann Leute und pokern. Und dieser Pokerraum ist genauso ausgestattet, wie man sich, glaube ich, wie man den schon seit Cincinnati Kid ausstattet. So, das ist alles wirklich komplett genauso gemacht, wie man es erwartet. Aber dadurch kriegt man halt auch irgendwie fast schon so ein Glossar dessen, wie macht man eigentlich einen Agentenstoff oder wie macht man so ein, Agenten klingt immer so nach 007, so, das ist wie macht man einen Stoff, der sich halt so abseits der klassischen Polizeiermittlungspfade im zwischenstaatlichen Bereich abspielt. Und das erfüllt diese Serie komplett vom ersten bis zum letzten Moment, macht das aber nicht auf so eine testosteronsatte Art, wie es James Bond macht zum Beispiel, macht es auch nicht auf so eine dummdreiste Art, wie so mit diesen mit Vin Diesel Stoffen und so weiter, wo die
es ist Typen keine halt, klassische Action-Serie.
Keine klassische Action-Serie. Und deswegen finde ich sie so bemerkenswert. Das ist überhaupt nichts, was mich interessiert, aber wer so mal wissen möchte, wie funktioniert eigentlich Action-Thriller mit politischem Hintergrund und ein bisschen Amour dabei, so, wie funktioniert sowas, dass es ein Publikum findet? Der wird hier echt, der kann sich das an die Wand hängen. Also.
Ja, aber das klingt mir jetzt fast ein bisschen zu positiv, weil nee, ich bin eigentlich ein bisschen enttäuscht von der Serie, weil sie aus diesem Budget, was sie ja zweifelsohne hat und diesen beiden tollen Schauspielern, die sie zur Verfügung hat, es gibt dann auch noch tolle Nebenrollen wie Peter Mullen, der immer großartig ist, als so schottisch krantelnder Minister, also ihr Chef. Aber da macht sie wenig draus. Und weißt du, an was es mich ein bisschen erinnert hat, ist jetzt ein fieser Vergleich, aber weil es natürlich auch finanziell irgendwie so zwei Stufen drunter ist, kannst du dich noch an diese paneuropäischen Krimis The Team erinnern? The Team,
ja.
Ja, wo das Konzept nach dem Motto, wir haben jetzt hier eine Koproduktion von drei oder vier europäischen Ländern und aus jedem Land muss ein Ermittler oder eine Ermittlerin dabei sein und die müssen sich dann natürlich treffen, weil sie einen internationalen Fall, also das steht schon mal fest und danach wird sozusagen der Fall geschrieben, der dann natürlich unbedingt in Belgien, keine Ahnung, Dänemark und Deutschland zu spielen hat und damit verknüpft sein muss. Also es ist so ein bisschen, hier war wahrscheinlich zuerst das Konzept da. Wir haben dieses deutsch-französische Ding, wir haben die beiden Stars aus den Ländern und dann haben wir noch ein bisschen EU und wir haben zwei tolle Städte, Paris und London geht immer. Und das müssen wir unterbringen und jetzt, ach so, stimmt, wir müssen noch eine Geschichte erzählen. Digitale Angriffe, das ist doch jetzt echt modern, ne? Und ja, mir ist es ein bisschen also auf dem Reißbrett einfach alles.
Nee, aber dann hab ich mich missverständlich ausgedrückt vorhin. Ich finde überhaupt, es ist überhaupt nicht ansatzweise meine Art von Fernsehen. Und ich finde auch tatsächlich, ich gebe dir auch recht dazu, dass es aus seinen Möglichkeiten nichts gemacht hat. Deswegen habe ich ja den Begriff des Glossars verwendet. So, es zeigt einfach, wie solche Sendungen funktionieren, macht es aber eben besser als so Sendungen wie The Team. Team ist einfach kompletter Bullshit gewesen. Da hat nichts funktioniert. Hier funktioniert es aber, die Geschichte funktioniert. Die Aufzählung funktioniert, die Disposition funktioniert, alles ist in sich irgendwie schlüssig und wer solche Serien mag, wer solche Agentinnenstoffe mag, der wird darin alles finden, was die Fanschar dieser solcher Formate halt befriedigt, nämlich es sind alle Elemente enthalten. Deswegen meine ich, man kann sich das an die Wand hängen, sowas. Ich gucke es nicht, aber ich glaube, jemand, der es mag, der wird hier kann hier auch mal dadurch überrascht werden, dass Männer nicht wenn sie aus dem vierten Stock fallen, sich im ersten Stock an der Eisenstange festhalten und nicht auf den Boden fallen und danach weiterlaufen und irgendwie so eine sexy Agentin flachlegen oder sowas so. Und das finde ich dann bemerkenswert an dieser Serie.
Du hast schon lange keinen Bond mehr gesehen, weil der neue Bond oder der Abschiedsbond von Daniel Craig ist ja gebrochen mittlerweile. Er darf ja jetzt auch nicht mehr Macho sein. Und
ja,
so,
aber,
ist auch richtig so. Aber vielleicht passt dazu, vielleicht als Abschluss, dass der Showrunner Stephen Hopkins, auch ein Emmy daheim stehen, der hat zum Beispiel für 24 viel gemacht. Also er ist auch an so klassischen Agenten-Action-Stoffen geschult. auch ein routinierter Typ, Mitte 60 mittlerweile.
Kiefer Sutherland, so für unsere
genau. Also ich bin ja kein 24-Fan, deswegen sage ich dazu mal nichts, weil es so viele Leute mit gutem Geschmack gibt, die 24 geliebt haben, deswegen sage ich dazu mal nichts. Aber ja, mit dem hatte der Stephen Hopkins, der jetzt Liaison hauptverantwortlich gemacht hat, auch zu tun. Also für uns war es nicht so ganz was, aber wer so auf klassische Agentenstoffe, wir haben es jetzt glaube ich schon mehrmals gesagt, steht, kriegt das hier in einer guten Qualität mit hochwertiger Optik und guten Hauptdarstellern.
Ja.
Ne? Ja, das ist das. Und jetzt haben wir gesagt, weil wir uns ja auch in Hamburg sind, in einer Woche, zwei Wochen Ferien. Und ich bin tatsächlich auch diese beiden Wochen weg. Deswegen hören wir uns erst am 24.3. wieder, machen also praktisch eine vierwöchige Pause. Und deswegen habe ich gedacht, machen wir mal ein paar mehr Screenshots.
Ach, echt?
Ich habe zumindest, du hast nur ein, zwei oder?
Ich habe nicht mehr, ich habe einfach nur meine beiden genommen.
Also ja gut, ich habe heute drei, deswegen. Ja. Aber auf einen habe ich dich ja schon hingewiesen.
Ja, aber wir halten uns trotzdem kurz.
Wir halten uns kurz, aber wenn wir die 5 Minuten erreichen, sage ich jetzt auch nicht eine Katastrophe. Ich habe nämlich tatsächlich mal wieder was privat geguckt, nämlich das? Neuland in der ZDF-Mediathek. Vergangenes Wochenende, 6x45 Minuten. Das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil das lief ab 27.12., also sozusagen in der Weihnachtspause, als wir da gerade unseren Jahresrückblick hatten. Und das ging ja anscheinend auch anders so, anderen so, dass sie es übersehen haben, weil das ist nachträglich für einen Grimme-Preis nominiert. Und du hast es aber damals gesehen, ne?
Durchgeguckt auch, ja.
Und du hast auch darüber geschrieben.
Ja.
Und ich habe es jetzt erst entdeckt. Und da wir ja in der letzten Podcast-Folge über Tage, die es nicht gab, gesprochen haben und da auch sozusagen diesen Link zu Big Little Lies, wo die Inspiration ja auch so ein bisschen herkam für die Serie. Und hier ist es ja das Gleiche. Und da habe ich gedacht, und das in einer super Qualität. Anders. Aber willst du mal ganz kurz sagen,
worum es geht? Nein, hast du nicht. Bei dir ist der Eindruck frischer.
So. Okay, also es ist ein Sechsteiler, der in einem in einem Vorort von Hamburg spielt, wo eine alleinerziehende Mutter von zwei Töchtern auf einmal verschwindet. Und weil es keine anderen Angehörigen gibt, die man einschalten könnte, wird die Schwester von der Verschwundenen, eine Bundeswehroffizierin, gespielt von Franziska Hartmann, ganz großartig, wie ich finde, geholt, die sozusagen so eine schroffe Offizierin mit Alkoholproblem und Trauma soll sich um diese Kinder kümmern.
Und sie wird auch mehr oder weniger aus dem Einsatz geholt, wenn ich
sie
das richtig
erinnere. Sie wird aus dem Einsatz, sie kommt in Uniform am Flughafen an. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte, weil die Serie beobachtet sehr intensiv und immer abgründiger so eine Gruppe von Familien aus gehobenen Kreisen, alle mit Kindern, daher auch der Link zu Big Little Lies. Es gibt Gewalt an einer Grundschule. Also es gibt einige Links, die sehr ähnlich sind wie in Big Little Lies oder auch jetzt in Tage, die es nicht gab. Und trotzdem wird hier ganz anders erzählt, ne, finde ich. Was hat für dich, also ich fand es überragend gut, ich kann es total nachvollziehen, dass es für den Grimme-Preis nominiert ist und ich habe es, glaube ich, wahrscheinlich übersehen, weil es mal wieder einer von diesen ZDF-Krimi-Sechsteilern sein sollte, wo ich von vornherein jetzt nichts gegen das ZDF, die anderen Sender, deutschen Sender machen es auch meistens nicht besser, wo ich meistens schon sage, ach ja, das wird wieder sowas sein, soll irgendwie was Besonderes sein, aber ich fand es wirklich was sehr Besonderes.
Ich fand es auch gut damals. Ich frage mich gerade, ob ich nicht sogar in meiner besten Liste hatte von 2022, also, hatte ich nicht.
Vielleicht hast du darüber nachgedacht, aber du hast vielleicht es nicht in der Top Ten
gehabt. Ja. Nee. Es ist einfach, also es lebt sehr stark von den Figuren, die es spielen. Ich weiß jetzt, also bis auf Franziska Hartmann habe ich den Namen nicht mehr vor Augen.
Ja, es ist, also die Frauen werden gespielt von Anneke Kim Sarnau, Perry Baumeister, Mina Tander, Godehard Giese ist natürlich als Mann dabei. Ja. Es ist ein super Schauspielensemble und es ist von Ortun Erkener geschrieben, den man noch kennt von KDD, Kriminaldauerdienst, also so ein erstes Stück deutsches Qualitätsfernsehen, der danach so ein bisschen abgetaucht ist, finde ich fast. Der hat zwar die Chefin, glaube ich, noch initiiert, aber das ist ja eine sehr konventionelle Serie. Mhm. Und jetzt, wo ich diese Serie gesehen habe, die wirklich fantastisch geschrieben und geplottet ist, habe ich auf einmal gedacht, ja, stimmt, der Typ, der kann echt was.
Ja, und das Interessante ist daran auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass diese Figuren zwar alle maximal unterschiedlich disponiert sind. Also so ist es ja oft in solchen so Vorstadtserien, die versuchen, soziokulturelle Mikrokosmen zu kreieren, in denen dann meistens in neuester Zeit ja gerne mal so 4, 5, 6 Frauen miteinander so Nachbarschaft spielen oder simulieren. Mhm. Und die dann aber trotzdem immer völlig unterschiedliche Charaktere sind, haben viel miteinander zu tun. Die eine ist reich und anämisch, die andere wiederum ist arm und flippig, und dann gibt es halt eine, die hat 5 Kinder und eine, die will auf keinen Fall Kinder, hat dafür aber ist beruflich erfolgreich und die andere hat ihren Job aufgegeben. Du sprichst
schon wieder von Wendehammer, oder?
Ja, aber das sind tatsächlich diese Konstellationen, die gibt es ja öfter. Aber die hier, ich kaufe jeder einzelne Figur Geschichte, diese Backstory komplett ab, weil auch diese Backstories alle überhaupt nicht berechenbar bleiben. Also ja. Zumindest diese Franziska Hartmann ist ein extrem buschikoser Typ, ist aber die erste, die halt irgendwie in Folge 2 einen One-Night-Stand hat mit einem richtig heißen Typen. So. Und das denkt man am Anfang, die ist garantiert lesbisch. So, das ist so, als hätte sich die Produktion gedacht, wir müssen die Figur so zeichnen, damit alle Leute das denken, aber eben dann wird's wieder gebrochen. Und alle, gerade die Frauenfiguren, die haben, ohne dass ihnen irgendwie so dunkle Geheimnisse angedichtet werden, Aspekte in ihrer Persönlichkeit oder in ihrem Alltagsleben, die irgendwann hervorbrechen, aber nicht konstruiert wirken. Mhm. Und das ist wirklich von Orton. Hat er beides gemacht, oder?
Meinst du beides?
Drehbuch und Regie?
Er hat das Drehbuch gemacht.
Drehbuch,
Regie okay. ist Jens Wisniewski,
glaube okay, ich. Okay, hatte ich nicht mehr drauf. Also es ist halt einfach wirklich durch und durch schlüssig. Und schlüssige Figuren in einer, genau. in einer Social Clash Konstellation, wo halt die Leben verschiedener Menschen ineinander rammeln. Das ist ganz selten. Und das macht die Serie wirklich gut.
Deswegen. Es ist im Prinzip, man könnte denken, die Serie ist konventionell, weil sie eben auch am Rande einen Krimi-Plot erzählt, wenn auch letztendlich so ein Gesellschaftsstück ist. Aber sie ist recht konventionell gefilmt, aber sehr präzise. Mhm. Aber sie macht das, man sieht halt einfach an Neuland mal wieder, was ein gutes Drehbuch ausmacht.
Was ein gutes Drehbuch ausmacht, ja.
Die Figuren werden gebrochen, die Plots sind fantastisch, alles ist im Nachhinein total plausibel und man kann praktisch mit diesen alten Mitteln, die uns nerven, des alten Fernsehens immer noch ganz, ganz tolle Filme oder Miniserien machen. Das ist das, was ich aus Neuland gelernt habe und ich möchte wirklich jedem empfehlen, schaut euch, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, mal an in der ZDF-Mediathek.
Läuft da auch noch unbegrenzt, oder?
Läuft auf jeden Fall momentan noch eine Weile. Man könnte nach der ersten Folge, ich finde die erste Folge auch schon gut, könnte man nur sagen, ja, das ist vielleicht ein bisschen konventionell oder das kennt man so ähnlich schon, aber das gerät immer, das kriegt eine immer größere Tiefe, das entwickelt einen immer stärkeren Sog und man hat nie das Gefühl, wo wir jetzt gerade über eine Serie gesprochen haben, die kalkuliert ist, dass das Ganze kalkuliert ist. Es ist immer irgendwie ein Kunstwerk.
Ja.
Ne? Also, ganz heißer Tipp, schaut euch Neuland an, die zweite Big Little Lies Adaption sozusagen, ganz anders als Tage, die es nicht gab, aber auf seine Art mindestens genauso toll, wenn nicht noch toller. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser, würde ich sagen.
Ja, ich habe was völlig anderes als positiven Screenshot. Es nennt sich The Reluctant Traveler. Auf Deutsch Urlaub wider Willen, was natürlich wieder Quatsch ist in der deutschen Übersetzung.
Ich habe da mal den Trailer mir angeguckt, das ist bei Apple TV Plus, ne?
Das ist bei Apple TV, genau. Das ist mit Eugene Levy, einer der amerikanischen Stand-Up und auch nicht Stand-Up-Komiker.
Ist eigentlich Kanadier, glaube ich sogar.
Genau, aber ja. im amerikanischsprachigen Raum, also im amerikanischen Raum ist das halt eine Legende. Der hat halt Schitt's Creek gemacht, das kennen ihn vielleicht einige. Die meisten kennen ihn von American Pie. Aber das ist es ist eine Legende und der
ist jetzt auch schon so in den 70ern, glaube ich, ne, so ein bisschen
älter. Genau, sieht irgendwie aus wie 70, aber scheint die körperliche Fitness eines 23-Jährigen zu haben. Und The Reluctant Traveler heißt der widerwillige Reisende. Urlaub wider Willen ist also Quatsch, weil der macht keinen Urlaub, sondern der fährt im Auftrag von Apple an 8 verschiedene Orte in der Welt, die mal populärer sind wie Venedig und mal weniger populär wie Utah. und hat aber keinen Bock auf Reisen. Er ist ein Sesselfurzer und steht dazu. Und ob das jetzt eine Konstruktion ist oder stimmt, lassen wir mal dahingestellt. Aber er kommt an jeden dieser Orte als jemand, der da eigentlich nicht sein will. Und das mit so einer Lakonie und Lässigkeit, die ja wofür überhaupt keine Grimassen braucht oder sowas. Der muss da überhaupt nicht irgendwie auf die 12 gehen, sondern der ist einfach da und das ist alles, was er da hat. Was er da sieht und was ihn umgibt, findet er irgendwie erstmal merkwürdig. Lässt sich dann mal mehr, mal weniger überzeugen davon, dass es doch ganz geil ist, aber...
Es ist so eine Art Anti-Reisemagazin. Es
ist ein Anti-Reisemagazin.
Aber es ist jetzt keine Comedy nach dem Motto, was findet er da wieder scheiße oder so.
Doch,
oder
ein bisschen schon.
Er lässt sich schon auch teilweise drauf ein.
Beides. So, er kommt da an und findet erstmal alles scheiße, weil er Reisen scheiße findet. Er sagt, er ist mehr der Sofa kind of guy, so. Und er muss gar nicht so viel in der Welt herumreisen. So, New York ist ihm völlig genug. Ich glaube, er lebt in New York. Und manchmal öffnet er sich, manchmal sagt er, oh, das ist ja doch irgendwie ganz schön. Manchmal sagt er aber auch so, oh, nee, eigentlich ist das nichts für mich hier so. Und das in diesem Jubelperserinnentum des Reisejournalismus ist das echt fresh breeze, sage ich mal.
Neben dem ungewöhnlichen Ansatz, also der widerwillige Reisende, hat es bestimmte Qualitäten oder lebt es von seinem Charme oder seiner Seltsamheit? Ist es so ein bisschen wie, als würde Christoph Waltz auf Reisen gehen?
Ja,
oder?
Wahrscheinlich, ja. Nee, es lebt von Eugene Levy. Also es ist so, ich glaube, das sind halbstündige Folgen, in denen wird viel abgegrast. Er lebt immer in den krassesten 5-Sterne, wenn wahrscheinlich eher 25-Sterne-Hotels. Von daher so jammern auf hohem Niveau, was er da betreibt. Also er ist in Suiten, die halt hohe 5-stellige Summen aufwärts kosten. Und von daher lässt es sich gut gehen, kommt in Ecken hinein, in den du als Normalsterbliche natürlich auch nicht kommst und sowas. Ihm wird der Weg gepampert und trotzdem ist er halt immer skeptisch. Und manchmal löst er sie auf, die Skepsis manchmal nicht. Und das ist einfach, ich finde es erfrischend, das zu gucken. Und es ist keine PR. Also es ist wirklich so, es ist kein PR-Reisejournalismus. Und das ist ja schon
man,
was.
Man kann das durcheinander gucken. Also jede Folge ist ein unterschiedliches Ziel.
Ja, ja,
hast du vielleicht, wenn jemand sagt, ja, auch würde ich mir mal angucken, kann ich mir schwer vorstellen oder klingt interessant. Hast du eine Folge, die man...
Die erste ist Finnland, also nicht Finnland, sondern Lappland, ganz oben, da geht er schon richtig, da kommt er an seine Grenzen, weil
als kalt New Yorker, findet er richtig, ne? Gegenteil.
Genau, kalt findet er richtig doof, einsam findet er irgendwie auch komisch und sowas und wenn man damit einsteigt, ist nicht doof, dass sie die als erste genommen haben, ist ein guter Einstieg und Utah finde ich toll, weil Utah ist wirklich ein merkwürdiger Ort, um ihn zu bereisen und das lässt er die Leute auch spüren.
Lappland wäre eine sensationell gute Überleitung.
Dann sag ich nochmal Lappland.
Lappland. Zu meinem negativen, ja, eher negativen Screenshot. Ich hatte mir ein bisschen was versprochen von der Serie Alaska Daily, die auch ab heute, nee, Quatsch, schon ab 22., also Mitte der Woche, bei Disney Plus gestartet ist. Hatte auch noch kurzzeitig überlegt, ob wir das vielleicht, wenn das wirklich spannend ist, zum großen Thema machen.
Ja, du hast es aufgeschrieben, glaube
genau,
ich.
Genau, ist eine Serie von zwei Oscar-Preisträgern, nämlich von Hilary Swank, die Hauptrolle spielt als eine New Yorker Top-Journalistin, die nach Alaska geht, nach einem, ja, so Fail. Sie ist auch Produzentin und Showrunner ist Tom McCarthy, ein ganz bekannter Mann, Drehbuch und Regie, bei Spotlight, diese Missbrauchsgeschichte in der katholischen Kirche, die vor, keine Ahnung, 6-7 Jahren mal einen Oscar gewonnen hat. Das ist der Autor. Klingt ziemlich toll eigentlich. Also diese Top-Journalistin sozusagen erlebt ein Desaster mit einer Story, ist eine New Yorkerin durch und durch, so eine taffe Business Reporterin, Frau, und sie kriegt ein Angebot, sozusagen, um wieder auf die Beine zu kommen, nach Anchorage in Alaska zu gehen und dort bei einer relativ, ja, zwar bedeutenden, aber natürlich im Vergleich relativ kleinen Tageszeitung zu arbeiten. Sie ist da der Star und sie fängt dann an, über verschwundene indigene Frauen zu recherchieren. Klingt alles ziemlich toll und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass es mich zurückholt in meine Jugend, als ich immer gerne die Serie ausgerechnet Alaska gesehen habe. Kennst du die noch?
Nee.
Die im Original diese wunderbaren Titel trägt, Northern Exposure. Das war sozusagen eine Qualitätsserie in den Jahren 1990 bis 95, als es die noch gar nicht gab und erzählte von so verschiedenen skurrilen Figuren, die nach Alaska in so eine kleine Gemeinde gegangen sind oder irgendwie daher kamen. Es war eher so eine Dramedy, die aber ganz viel so Atmosphäre von Entlegenheit und Einsamkeit transportiert hat. Und da habe ich so ein bisschen drauf gehofft, aber die Serie ist letztendlich ziemlich konventionell. ist ein klassischer Reporter-Detective-Stoff und ich habe dann immer gedacht, warum komme ich mir so ein bisschen vor wie in den 90ern, wie das alles so erzählt wird, also ein bisschen holzschnittartig, bis ich dann gemerkt habe, das ist überhaupt keine Disney Plus Eigenproduktion, sondern das ist eine Network-Serie, das ist eine ABC-Serie, praktisch, die im ganz normalen kommerziellen Fernsehen mit Werbeunterbrechungen läuft in den USA und Disney präsentiert uns die hier mit einer Folge pro Woche, sind 11 Folgen seit dieser Woche. Also hatte ich mir bei den Namen ein bisschen mehr von versprochen, ist aber unterm Strich ein ganz klassischer Krimi-Recherche-Plot mit relativ vielen Klischees. Okay. Wenn es auch ein paar schöne Shots gibt, so dieses leere Anchorage im Vergleich zu New York und so weiter. Aber leider nicht das, was ich mir darunter erhofft habe.
Okay. Ist an mir völlig vorbeigelaufen, deswegen kann ich jetzt gar nichts zu
sagen. Die werden es jetzt auch nicht als Highlight bewerben. Es gab auch keine Screener vorher. Ich musste warten, bis es regulär läuft.
Aber es ist interessant, dass Network jetzt schon echt fast schon synonym wird für konventionell, wenn du sagst so, ich dachte, es ist eine Apple-Eigenproduktion, habe was drauf gesetzt und dann hat es das nicht erfüllt und dann habe ich gemerkt, das war ABC, also Network.
Ja, aber so, konventionelles machen ja die Streamer, also was Netflix macht, viel konventionelles Amazon. Ja, ja. Jetzt haben wir hier Liaison mit dem hochgelobten Apple, ist auch relativ konventionell. Du musst natürlich auch, die konventionellen Sachen sind ja auch oft die Sachen, die viele Zuschauer erziehen. Ja. Hier ist es einfach so, ich glaube, Disney hat gesagt, aha, zwei große Namen. Ich weiß nicht, ob die Serie gut läuft. Zeigen wir das mal, verkloppen wir das mal in Deutschland an Disney oder überhaupt für einen Streamingdienst. Bist du durch mit deinem
Thema? Nein. Ich habe noch was. Ne? Ich habe noch was, also so Stichwort konventionell. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, konventionell zu sein und dazu zu stehen oder auf Krampf unkonventionell zu sein und dadurch konventionell zu werden. Damit wären wir bei Sebastian Fitzek.
Sebastian,
weil ich habe das jetzt erst gesehen, es lief bei RTL, aber vorher schon, ich glaube Ende des Jahres schon mal bei RTL Plus, nämlich Auris, zwei verfilmte Thriller von Sebastian Fitzek. Und er will ja immer so auf Krampf irgendwelche ganz besonderen Charaktere ersinnen und hat sich da einen forensischen Phonetiker ausgedacht. Wer nicht weiß, was das ist, ich weiß es auch nicht. Das sind Leute, die glaube ich, irgendwie ganz besonders gut hören sollen oder übers Akustische Kriminalfälle lösen oder Rätsel aufknacken oder ich weiß es nicht. Gibt's vielleicht auch nicht. Aber gespielt wird's von
Heino Ferch ist der Mann mit dem guten Gehör.
Genau, Heino Ferch ist ein forensischer Phonetiker, der einen vermeintlichen Mörder, gespielt von Jürgen Maurer, überführen soll. Das ist ein bisschen die Geschichte. Zusammen mit einer Podcasterin, Janina Fautz heißt sie, glaube ich, die halt so ein bisschen flippig ist, wie halt Podcasterinnen so sind und so. Und es ist so alles, das ist von der ersten bis zur letzten Sekunde so lächerlich.
Ist RTL?
Es ist RTL.
Es Ach, das ist der Dienstag oder
genau, der mörderische Dienstag oder sowas. Wir hier
schon mit
du fängst es an zu gucken und denkst dir die ganze Zeit, Jürgen Maurer ist ein wirklich guter Schauspieler. Warum macht er so einen Scheiß?
Hat Jürgen Maurer ist, glaube ich, der muss immer die ganz Bösen spielen.
Ja, muss aber immer auch mal so ganz leise reden und so. Aber der ist wirklich ein guter Schauspieler. Also der hat wahrscheinlich irgendwie Spielschulden oder sowas. sonst kann das unmöglich angehen, dass er da mitspielt und sich da als Mörder zur Verfügung stellt. Das ist so ein plakativer Scheißdreck, den RTL da uns vor die Füße kippt. Und wahrscheinlich läuft es richtig gut, weil dieser mörderische Dienstag läuft richtig gut bei RTL.
Habe ich auch gehört, hat mich auch überrascht, weil wir haben ja schon über ein paar Formate hier gesprochen, hier Sonderlage und so weiter.
Die funktionieren blendend.
Ich meine Theorie war ja, dass sowas heutzutage, wo es so viel Alternativangebote von den Streamingdiensten gibt, dass solche Art Krimi nicht mehr funktioniert im linearen Fernsehen. Ja. Aber die Zahlen scheinen es
Mures zu lehren.
Genau. Aber wenn du nichts mehr hast, würde ich dann den Abbinder machen, weil ich einen fantastischen Krimi gesehen habe im Free TV. Das ist noch ein bisschen hin, aber weil wir uns vorher nicht mehr hören, sage ich mal, der vielleicht jetzt schon beste Krimi oder ist es eher ein Sozialdrama des Jahres, kommt auch an ungewohnter Stelle, nämlich in einem Magdeburger Polizeiruf mit Claudia Michelsen. Und da gab es zwar mal einen vor 2-3 Jahren, der wirklich herausragend gut war, irgendwann finde ich auch noch, genau, Der Verurteilte. Das war diese Nummer, wo Sascha Alexander Gerschak und Laura Tonke so ein Quälix, so ein Folterknecht-Pärchen spielen. Der war sehr verstörend. Und von dem Autor, Jan Braren, Leute, merkt euch den Namen, Jan Braren, das ist wirklich einer der allerbesten deutschen Drehbuchautoren. Alles, was der macht, ist sensationell gut. Der hat einen Film, einen Polizeiruf jetzt wieder geschrieben für den MDR, Ronny. Da geht es um einen aus dem Kinderheim verschwundenen 10-jährigen Jungen, der fieberhaft gesucht wird. Es ist ein Sozialdrama, ist fantastisch besetzt mit dem tollen Österreicher Thomas Schubert, dem Matthias Pranz-Co-Star in dem King of Stonks, mit Maya Schöne, die immer toll ist, und übrigens mit Valentin Oppermann, von dem wir, glaube ich, in den nächsten Jahren noch viel hören werden. Der hat diesen 16-jährigen Jungen in Safe gespielt, ja, weißt du, bisschen so delinquenten Jugendlichen. Fantastisch geschrieben, fantastisch besetzt, extrem an die Nieren gehend, toll gefilmt von Barbara Ott, das ist eine super Regisseurin, Kids Run, wer den Film gesehen hat, übrigens auch eine Empfehlung, gibt es derzeit nur mal bei Magenta TV in der Flatrate, ist kleines Fernsehspiel, aber schaut euch den an, und wenn ihr den nicht mögt, dann braucht ihr euch keinen anderen Polizeiruf der Tatort dieses Jahr anzugucken.
Das ist doch mal ein Wort.
Ne? Ronny. Am Sonntag, 19.03.
Nennen ostdeutsche Eltern ihre Kinder immer noch Ronny?
Ja, das spielt 10 Jahre alt. Das Ostdeutsche hat sich in dieser Region, es geht viel um arme Leute, gehalten. Okay. Und trotzdem ist es relativ klischeefrei. Ja. Also es ist selten sowas Echtes gesehen. Also wenn Neuland die gehobene Klasse sehr, sehr präzise darstellt in dem ZDF-Sechsteiler, dann tut es der Polizeiruf Ronny mit diesen prekären Verhältnissen auf eine ähnlich geniale Art und Weise. Ne? Genau. Und das war's jetzt.
Das war's, ja.
Für die nächsten 4 Wochen.
Wir machen jetzt 4 Wochen frei, setzen uns an den Strand. Das machen alle anderen ja auch, nehme ich mal an.
Gucken freiwillig Dinge, so wie ich, Neuland, oder bereiten uns schon wieder auf die neuen Formate vor, die dann um den 24.03. herumlaufen.
Gut,
alles Erik. Klar. Schreibt uns gerne mal eine Mail oder schreibt in eure Abspielstation mal einen Kommentar zu unserer Show. Das würde uns sehr freuen. Bringt uns ein paar mehr Hörer. Und ja, dann sind wir in 4 Wochen wieder für euch da.
Macht's gut. Wir freuen uns so sehr auf euch.
Genau, bis dann. Tschüss. Ciao.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.